Wer gestern nicht dabei war und gerne miterleben will, was gestern geschehen ist auf dem Jugendtag, der darf sich gerne einloggen auf die YouTube-Seite von unserer Gemeinde, Bibelgemeinde Magdeburg e.V. Und dann müsste es eigentlich ersichtlich sein, da die Sendung dauert etwa 3 Stunden. Also man bekommt dann das Singen zu Ohren, die Predigten und es gibt auch eine 20-minütige Pause dazwischen. Die könnt ihr überspringen, wenn ihr wollt, oder pausieren von mir aus, also ganz wie ihr wollt. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 11 aufzuschlagen. Römer 11. Wohlmöglich wird das die letzte Botschaft in dem 11. Kapitel sein, oder wird dies die letzte Botschaft sein. Damit werden die ersten 11 Kapitel abgeschlossen. Es geht ja um die Lehre. Und dann ab dem 12. Kapitel geht es um die Praxis. Ich möchte die Verse 33, ich fange bei Vers 30 an. Römer 11, 30 bis 36. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Letzte Woche haben wir diese Zeile, ihm sei die Ehre in Ewigkeit, betrachtet und gesehen, dass alle die Werke Gottes zu seiner eigenen Ehre geschehen. Und es ist richtig so. Es ist so, es ist richtig so, und wenn es nicht so ist, oder wenn wir ihm die Ehre nehmen, ist das das schlimmste Verbrechen. Der Gipfel des Buches wird hiermit erreicht. Wir hatten gedacht, der Gipfel war am Ende von Römer 8. Da ging es aber lediglich um unser Heil. Und obwohl das für uns wichtig war und auch immer noch ist, als wir nach 8 Kapiteln endlich jenen Gipfel erreicht hatten, kam aber ein weiterer Gipfel in Sicht. Der Gipfel der Ehre Gottes. Wir waren auf dem Gipfel unseres Heils und dann schauten wir und siehe da, es gab einen weiteren Gipfel, der noch höher war, und es ging nicht um unser Heil so sehr, sondern vielmehr um die Ehre Gottes. Das ist der Everest, der ausragt und alles andere überragt. Seit Monaten sind wir mittlerweile dabei gewesen, die Tiefen der Vorwürfe gegen Gott, also Vorwürfe gegen die angeblich Ungerechtigkeit Gottes, zu überqueren und die Höhen seines Ratschlusses zu erklimmen. Der Aufstieg hat lange gedauert. Ich habe von Menschen gehört, sie wollen Everest ersteigen und erklimmen. Und sie laufen tagelang und allein dieser Lauf ist anstrengend und dann kommen sie um eine Ecke und da ist ein großes Tal und sie schauen hin und sind überwältigt von der Größe des Mount Everest. Also manche geben gleich die Hoffnung auf. Und andere sagen, endlich bekommen wir den Berg zu sehen. Wir wollen aber nicht aufgeben, so kurz vor dem Ziel. Und wenn man uns, oder sagen wir lieber Paulus, oben endlich angekommen zuhört, könnte man meinen, dass er durch die dünne Luft etwas berauscht geworden ist. Und das ist er auch. Und wir mit ihm. Manche hier waren auf Höhen. Ich weiß, Kai hat Kilimanjaro erklommen. Und da war er höhenkrank. Und durch die dünne Luft gibt es ungewohnte Folgen. Und vielleicht denkt man, Paulus, du bist so weit oben, du spinnst wohl. Das hat ihm auch einer gesagt, du bist von Sinnen. Und er sagte, nein, bin ich nicht. Von hier oben schauen wir auf die Täler und die umliegenden Berge hinunter und stellen fest, dass nicht wir das Höchste sind, sondern das Höchste ist der Allerhöchste. Das ist Gott. Er sagte, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Herr. Er überragt weit alles sonst. Und ich möchte, dass wir heute drei Punkte sehen. In Vers 33 fangen wir damit an, mit der Unermesslichkeit der Gedanken Gottes anhand von der Wortauswahl verdeutlicht. Ich lese noch einmal Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Es fängt mit einem einzigen Wort an, mit einem einzigen Buchstaben. O. Wir hatten heute in dem Lied O, das wurde OH buchstabiert. Und ich hatte nicht die Zeit, um zu schauen, ob das richtig ist oder nicht. Es gibt beide Formen. Aber hier, oh, welche Tiefe. Oh, was drückt oh aus? Oh drückt Überraschung aus. Oh, ich bin überrascht. Vielleicht fehlt die Erkenntnis. Aber vielleicht fehlt nicht so sehr die Erkenntnis, sondern die Anerkenntnis. Das ist kein Wort auf Deutsch, die Anerkenntnis. Anerkennung könnte man sagen. Aber Kenntnis, Anerkennung, wenn man etwas weiß, aber dann einem anderen zuschreibt. In Römer 1,21 sagt Gott, sie sind deshalb schuldig, weil sie mich als Gott nicht anerkannt haben, nicht geehrt. Viele Menschen erkennen Gott nicht als Gott an. Da gibt es in ihrem Leben so gut wie kein O. Gibt es ein O in deinem Leben? Und wenn es das gibt, wem schreibst du dieses O zu? Mutter Natur? Der Evolution? Dir selbst? Oh, ich überrasche mich selbst. Oder Gott. Also drückt O Überraschung aus. O drückt Anerkennung aus. Zum Beispiel, jemand macht etwas und du willst es ihm anerkennen und du sagst, oh. Und du nickst dabei. Kai, ich habe dich schon einmal erwähnt in meiner Botschaft. Erlaub mir, das ein zweites Mal zu machen. Also mein Gedächtnis ist nicht immer gut, aber ich erinnere mich ziemlich gut an ein Ereignis. Ich stand im Hof der Brüggemanns und hatte ihn zum ersten Mal kennengelernt. Und Er sagte, als er gesehen hat, ich war auf Krücken, und ich habe ihm dann mindestens ein Bild, aber ich glaube Bilder gezeigt von unserem Wrack. Und dann sagte er, da hast du Glück gehabt. Er war noch kein Gläubiger. Und ich sagte, ich würde es nicht Glück nennen. Ich denke, Gott hat irgendeine Aufgabe für mich, die ich noch zu erledigen habe. Und er sagte, oh, aber wie es nur Kai tun kann, ich kann es ihm nicht nachmachen. Und ich kannte ihn damals noch nicht und wusste nicht, ob er sich lustig macht über mich oder was. Aber eigentlich war das nur ein weiterer Schritt in dieser ganzen Entwicklung. Er interessierte sich schon länger für Gott. Er kannte auch andere Christen, hatte andere Christen kennengelernt, darunter auch Susan. Und es war wie Führung und er sagte, oh, also nicht ganz so, aber nahe dran. Ein Zugeständnis. Ach, so denkst du. Und es war für ihn positiv, weil Gott in ihm wirkte und er war auf der Suche. Und er hat sich, denke ich, gefreut, eine weitere Person, die an Gott glaubt, kennenzulernen. Ein Zugeständnis. Und dann kann O nicht nur Überraschung und Zugeständnis heißen, sondern auch Schönheit. Boah, ich traue mir das nicht zu machen, denn jedes Mal, wenn ich das mache, sehe ich Lächeln. Aber du stehst vor einem Gemälde oder vor einem Sonnenaufgang oder Untergang und du sagst, oh, oder wie auch immer du das sagst. Und was du damit meinst, ist schön. Paulus sagt, oh, er findet das Heil Gottes, die Weisheit Gottes, das Erbarmen Gottes schön. Und er drückt das in diesem Buchstaben der Gefühle aus. Es kann auch Bewunderung zum Ausdruck bringen. Und das werde ich auch nicht nachmachen. Dieses Oh müsste eigentlich unsere Bewunderung abnötigen, müsste uns herausfordern. Also was Gott da gemacht hat, müsste dieses Oh aus uns herausholen. Weigerst du dich, Oh zu sagen? Hey, bitte mach das jetzt nicht. Aber ich meine, bist du zu cool? Heutzutage, ihr kennt vielleicht Dude Perfect. Und es gibt ja immer diese, die ihm nachmachen oder denen nachmachen. Und sie versuchen diese Glückstreffer zu machen. Vielleicht versuchen sie 500 Mal. Endlich klappt es. Und das Neue, was hinzugekommen ist, ich bin zu cool, um mich darüber zu freuen. Das ist ja das, was immer passiert, wenn ich so... Und was machen sie? Sie schmeißen ein Ball oder ein Dart oder ich weiß nicht was. Und es ist ein Glückstreffer. Aber sie schauen sich das nicht einmal an. Sie laufen davon so cool als... Ja, natürlich geht es rein. Dabei wissen sie aber nicht, ob es reingegangen ist. Es muss ihnen gesagt werden. Früher hat man gejubelt, ja, 500 Mal versucht und endlich hat es geklappt. Das Problem damit ist, heutzutage lassen wir uns von nichts beeindrucken. Am Ende seines Lebens sagte Darwin, dass er keine Freude an der Musik, an der Literatur, er fand kaum eine Gemütsregung, wenn er etwas Schönes in der Natur gesehen hat. Für ihn, er sagte, er würde so wie eine Maschine geworden sein, der nur so Fakten und solche Dinge irgendwie herausproduziert, maschinell. Er hatte keine Freude mehr. Früher hatte er, in seiner Jugend hatte er Freude an der Natur, an der Musik, an der Kunst und so weiter. Aber ja, wenn man Gott nicht mehr bewundert, dann findet man vielleicht entsprechend weniger Bewunderung für das, was Gott gemacht hat. Und O drückt Verehrung aus. Anbetung oder Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal im Gebet seid und ihr sagt einfach, oh, oh Gott. Nun, versteht das bitte nicht falsch. Viele sagen, oh mein Gott. Aber sie denken nicht, das ist ja keine Gottesverehrung. Das ist unter der Würde Gottes, dass sie so etwas sagen. Aber es gibt auch Zeiten, wo das angebracht ist, zu sagen, oh Gott. Und ich hoffe, ihr habt so etwas. Wenn ihr im Wort seid und ihr lest von der Barmherzigkeit Gottes und ihr wisst, was wir für Sünder sind, dass du sagst, oh Gott, wie könntest du mich lieben? Wie könntest du mir vergeben? Oh. Und dann werden in diesem Vers Tiefen gekennzeichnet. Also wenn man oben auf dem Everest ist, vielleicht sieht man überall Tiefen. Ich weiß, es gibt ein paar Wege, wie man zur Gipfel dort oben hin gelangen kann. Ich war nie da oben und ich habe es auch nicht vor. Aber ich denke, dass es viele Schluchte und Krevasse und was auch immer es alles gibt, Täler, unterschiedliche, die man überqueren muss. Und was sind die Tiefen? Wenn man oben ist, Tiefen sind nicht immer nur negativ. Tiefen können auf ein größeres Maß hindeuten. Wenn man sagt, bodenlos tief, bodenlos. Stell dir vor, also es gibt einen Korb und er hat einen tiefen Boden. Dann ist es ein großer Korb. Ob es ein Wäschekorb ist oder was es ist. Bodenlos wäre wirklich sehr, also wäre unendlich groß. Menschen sind beeindruckt von Menschen, die tief tauchen können. Herbert Nietzsche aus Österreich tauchte 2007 214 Meter tief mit einem Atemzug und hat es überlebt, nehme ich an. Also das ist nicht immer, ja, also ich habe auch von einem gehört und irgendwie ist er verheddert worden in diesem Seil und ein anderer war mit Tauchapparat da und eilte zu ihm hinüber und hat ihm Sauerstoff gegeben und so weiter, aber er hat es nicht geschafft. Ich glaube, ja, auf jeden Fall hatte er einen Schlaganfall. Das war eindeutig nicht in meinen Notizen. Das mit Herbert Nietzsche war es aber. Wir sind beeindruckt von den Tiefen. Auf Erden ist der Marianengraben legendär, der bis zu 11.000 Meter tief ist. Und er streckt sich etwa 2400 Kilometer und nur durch Tauchboden oder eigentlich unbemannten Sonden zu erforschen ist. Aber die Menschen wollen gerne wissen, was ist dort unten? Vergebt mir, die ihr Russisch könnt, Murmansk Oblast, Russland, hält seit 1989 das Kola-Supertiefbohrloch, genannt SG-3, mit 12.262 Metern den Weltrekord für den tiefsten künstlichen Punkt der Erde. Die Erdkruste selbst ist stellenweise 0 Kilometer, da wo Magma an die Oberfläche kommt und dann Lava heißt, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist aber bis zu 96 Kilometer dick. Tiefen werden aber mit Höhen verglichen. Der höchste Berg, wie gesagt, ist Mount Everest. Das muss ein Druckfehler sein. Nein, ist es nicht. Ich wollte sagen 88.000 Meter. 8000 Meter. Entschuldigung, es muss definitiv ein Druckfehler sein. 8048 Meter, denke ich. Über dem Meeresspiegel. Aber Mauna Kea ist mit einer Höhe von 10.058 Metern über dem Grund des Pazifischen Ozeans vielleicht der höchste Berg in der Welt, gemessen von dem Meeresboden. Aber jüngst haben wir ein Rundschreiben bekommen von Bea Slezak, die mit Freunden auf einen naheliegenden Berg geklettert ist und nicht die notwendige Ausrüstung genommen hat, einen Mantel oder so. Und das war eine knappe Sache. Sie hätte da sterben können. Das war gemessen an dem Erdzentrum vielleicht der höchste Berg der Welt. In Ecuador eine Höhe von lediglich 6.310 Metern, aber über dem Meeresspiegel, okay, 2.500 Meter weniger als Everest, dennoch, und das ist wieder, ja, 6.384 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt. Und das sind knappe zwei Kilometer höher als Everest. Gemessen von der Mitte der Erde. Tiefen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr beeindruckt seid. Eher von der Tiefe meiner. Okay, vergesst es. Aber ich bin beeindruckt. Also das war für mich interessant. Vor allem dieses Tieftauchen. So 5 Meter reichen mir, wenn ich unter Wasser bin. Also der Druck an meinen Ohren ist unheimlich. Also das mag ich überhaupt nicht. Aber hier heißt es, welcher Reichtum. Sie werden also als Reichtümer gekennzeichnet. Und vielleicht wird das doch nicht die letzte Botschaft in diesem Kapitel sein. Aber machen wir uns doch, ich weiß nicht, ob das Erleichterung war oder Grauen, aber machen wir uns ein paar Gedanken zu Reichtümern. Vielleicht sagt ihr, das wird schwer sein, denn ich bin bettelarm, okay? Aber wir wissen, dass Gold sehr teuer ist. Das ist lustig zu sehen, wie sehr man sich freut über ein paar kleine Flecken in einer Schüssel, dieser so Funken. Gold ist 59,22 Euro pro Gramm heute. Das ist fast 60.000 Euro pro Kilo. Wenn du ein Kilo Gold, und übrigens Gold ist schwer. Also wäre ein Kilo Gold nicht sehr groß und immerhin 60.000 Euro teuer. Es gibt seltene Erdenmetalle, die in technischen Geräten und Elektrofahrzeugen vorkommen. Und die sind noch teurer als Gold. Es gibt teure Speisen, Trüffel, Kaviar, Safran. Sehr teuer, teurer als Gold, glaube ich. Es gibt teure Metalle, wie gesagt, Gold, Rhodium, Platinum. Es gibt teure Medikamente und Drogen, legale und nicht legale. Ich werde sie nicht nennen, bis auf ein. Und das heißt Soliris. Wenn jemand Soliris braucht, kostet die Menge, die man im Jahr braucht, etwa 500.000 Euro. Dann gibt es teure Kosmetika, Creme de la Mer und in gewissen Teilen der Welt Nashornpulver. Es gibt teure radioaktiven Substanzen, Plutonium, Tritium und Kalifornium. Es gibt teure Edelsteine. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Taphite, Diamanten, das weiß ich. Und Painite, nie gehört. Teilweise 1 Millionenfach seltener als Diamanten. Für jeden Diamant, den man findet, also für alle Millionen Diamanten, die man findet, würde es nur ein von dem anderen Substanz geben. Aber diese alle sind nicht zu vergleichen mit dem, was ihr gerade mehrmals in der letzten Minute hattet. Luft. Denn ich sage euch, wenn jemand keine Luft kriegt, ist er bereit, alle seine Schätze preiszugeben. Was wird ein Mensch geben im Tausch gegen sein Leben? Luft. Ein einziger Atemzug. Denn die Luft ist mit dem Leben gleichzusetzen. Und wenn man sagt, mir ist die Luft aus, dann ist man wirklich am Ende. Und im Himmel zählt das Gold wenig, würde ich sagen. Denn die Straßen werden daraus gemacht. Ich weiß, manche sagen, ach, das ist absurd zu sagen, so hat es Gott nicht gemeint, das ist bildhaft zu verstehen. Aber wenn Gott wirklich Gold gemeint hat, wie hätte er es sich anders ausdrücken können? Nur in den Raum gestellt. Dagegen liegen verborgen in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2,3, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis geborgen sind. Und diese Schätze werden durch 6 Begriffe, Hauptwörter, gekennzeichnet. Weisheit, Erkenntnis, Gerichte, Wege und dann in Vers 34 Sinn und Rat. Ratgeber, aber Rat. Ich lese diese Verse noch einmal vor, 33 und 34. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Also bin ich ein bisschen hinterher mit meiner Gliederung hier. Alvin hat das gestern ganz gut gemacht. Hab da keine Fehler erkannt in seinem Vorgehen. Also 6 Begriffe, die ich nur kurz umschildern möchte. Weisheit ist angewandte Erkenntnis. Du kannst ja viel wissen, aber wenn du nicht weißt, wie dies anzusetzen in deinem Leben, praktisch in die Tat zu setzen, dann bist du nicht weise. Die Menschen in Römer 1 wissen viel, aber sie sind unweise. Und du? Es ist nicht dasselbe Wort, aber in Sprüche 11, 22 ist die Rede von einem Schwein mit einem Juwel in der Schnauze. Okay, ja. Und so ist eine hübsche Frau, die aber, wie heißt es? Geschmacklos ist. Es gibt eine andere Übersetzung, aber ich habe alle Vorkommnisse dieses Wortes nachgeschlagen. Man kann sagen, ohne Geschmack ist. Geschmacklose Frau. Also ihr fehlt was Wichtiges. Und dann Erkenntnis ist Information. Gerichte sind die Entscheidungen. Die Wege sind Zielführendes. Sinn steht für die Gedanken Gottes und Rat ist die vereinte Weisheit. Und diese werden durch 2 Beschreibungen gekennzeichnet. Unergründlich und unerforschlich. Das heißt, du kannst es nicht messen, also Längenmaß oder Gewichtsmaß. Und du kannst es nicht einschätzen. Es gibt keinen Vergleich. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es Antimaterie geben würde, ich weiß nicht, ob es das gibt, manche sagen ja, würde das Trillionen Euro für nur sehr, sehr, sehr kleine Mengen kosten. Also das heißt, man kann es nicht mit menschlichen Währungen messen. Unermesslich, unergründlich. Oh, die Reichtümer, der Reichtum, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Ist das in deinem Leben der Fall? In Verse 34 und 35 sehen wir nun die Unzulänglichkeit der Gedanken der Menschen. Und dies wird durch drei Fragen unter Beweis gestellt. Ich lese diese Fragen in Vers 34 und 35. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm, dem Geber, wieder vergolten werde? Drei Fragen, die unter Beweis stellen sollen, wie unlänglich, unzulänglich Menschen sind in ihren Gedanken. Wer hat Gottes Sinn erkannt? Ab und zu mal bekommt ein Mensch einen Schlag auf den Kopf, und anstatt, dass es den tötet, wird er in gewissen Aspekten seines Lebens erweitert. Es ist ein Zufall der Natur. Und man wird zum Savant. Das heißt, superintelligent. Vielleicht nicht sehr sozial in seinem Umgang mit anderen Menschen. Aber in gewissen Bereichen seines Lebens ist er nicht zu übertreffen. Es gibt zum Beispiel einer, der spielte Baseball. Er hat den Ball geschlagen und ist unterwegs zum ersten Base hin, also in etwa 30 Metern Entfernung. Ist das richtig? Oder 10? Ich weiß es, nee, 30. Okay, und unterwegs hat jemand den Ball geholt und wollte es zu dem, der auf dem Teller steht, beim ersten Base. Aber hat ein bisschen daneben geworfen und hat den Läufer in den Kopf getroffen. Und nachdem er um sein Leben gerungen hat, hat dieser Mann das überlebt. Und ab dann konnte er dir sagen, was es für Wetter gegeben hat seit, ich weiß nicht, hunderten Jahren. Also frag mal, ja, wie war das Wetter in New York an dem Tag, wo ich geboren bin? Und er kann es dir sagen. Er weiß selbst nicht wie. Also das geht doch nicht. Aber das wird gesagt. Ihr habt vielleicht von demjenigen, der ein Genie war in Zahlen, sogenannter Rain Man, Raymond war sein Name, aber das war missverstanden. Und dann gibt es einen in England und der ist auch ein Genie und er sieht die Zahlen nicht wie Zahlen, er rechnet nicht nach. Wenn du ihm sagst 561, sieht er so ein Gestalt hier, sagst ihm 212 hier und du sagst, was ist dann und gemeinsame Nenner oder was auch immer. Und er sieht eine Gestalt zwischen diesen anderen Gestalten und kann dir genau sagen, was die richtige Antwort ist, ohne das zu berechnen. Und wir sind erstaunt und sagen, wie soll das denn gehen? Aber das sind nur Menschen. Das sind nur Menschen und das ist eine Fähigkeit, die Gott den Menschen gegeben hat, die zum Vorschein gekommen ist. Und wir wissen nicht einmal, was die Möglichkeiten bei Gott sind. Der hat alles geschaffen. Er hat seine Existenz gesprochen. Und das geht nicht nur um die Schöpfung, das geht ja auch um in dem moralischen Bereich, in dem theologischen Bereich. Und wir stehen hier und wir versuchen, das irgendwie zu verstehen. Willen des Menschen und Auserwählung Gottes. Und wir kriegen das sozusagen nicht in die Birne. Und wir sagen, ach, das kann nicht wahr sein, also es muss entweder das oder das sein. Aber Gott ist viel größer, viel höher als unser Verstand. Unergründlich, unerforschlich, dieses Wort unerforschlich kommt nur an noch einer Stelle in der Bibel vor, Epheser 3,8. Und es heißt Reichtümer des Christus. Dann möchte ich und Also wer hat den Sinn Gottes erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat den Sinn erkannt? Wer hat seinen Ratgeber, wer ist sein Ratgeber gewesen? Hat Gott dich vielleicht angerufen und gesagt, hey, ich brauche deinen Rat? Kannst du mir einen Rat geben? Paulus sagt, wer kann sagen, ich war Gottes Ratgeber? Es ist fast lächerlich, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Wem schuldet Gott irgendetwas? Wer hat den Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Hast du Gott etwas gegeben und er schuldet dir etwas? Und merkt, nach jeder dieser Fragen gibt es ein ohrenbetäubendes Schweigen. Da gibt es keine Antwort. Gott stellt die Fragen und wie Hiob tut man seine Hand auf seinen Mund. Dieser gläubige Anspruch, diese gläubige Position der Menschen ist auffallend durch sein Fehlen. Das heißt, die Menschen sind nicht die Gläubiger. Gott hat nie von ihnen etwas ausgeliehen. Jetzt wollen wir den dritten und letzten Punkt sehen. Die Exklusivität, es hört sich an wie ein Fremdwort, also gebe ich dann einen anderen Begriff gleich mit. Die Einzigartigkeit Gottes anhand von verschiedenen Aussagen bekräftigt. Vers 36 lese ich vor. Ihr merkt, das ist der letzte Vers in dem Kapitel. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und ihr braucht jetzt nicht Amen zu sagen, aber es steht hier. Okay, wenn ich das zu bestimmt sage, dann antwortet ihr mit Amen und erwartet, dass die Botschaft vorbei ist. Also bitte noch nicht, aber hoffentlich nicht lange noch. Hier ist eine dreifache Behauptung. Von ihm sind alle Dinge. Hatten wir auch letzte Woche eigentlich. Er ist der Ursprung, er ist der Schöpfer, er ist der Urheber. Wisst ihr, warum die Evolutionshypothese so schlimm ist? Und ich will nicht Theorie sagen. Eine Theorie kann getestet werden. Es ist eine Hypothese. Nicht, weil sie uns die falschen Erklärungen für das Vorhandene liefert, sondern vielmehr, weil sie ein Frontalangriff auf Gott ist. Vielleicht sagt man, Gott habe die Evolution zunutze gemacht, um die Welt zu erschaffen. Theistische Evolution. In Wirklichkeit aber bekommt dann nicht Gott, sondern die Evolution die Ehre für die Schöpfung. Dann ist die Rede von dem Wunder der Evolution. Und darin liegt das Schlimme an der Evolutionshypothese, die weder, wie gesagt, weder bewiesen noch beweisbar ist. Sie beraubt dem Schöpfer der Ehre, worauf er berechtigt ist und Anspruch hat. Von ihm sind alle Dinge. Durch ihn sind alle Dinge. Er ist das Mittel. Er ist der Erhalter. Hebräer 1,3 will ich auch vorlesen, sowohl 1,3 als 11,3 in der Eselsbrücke. Hebräer 1,3, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und merkt, dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Habt ihr gewusst, dass Jesus alles am Leben hält? Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und Hebräer 11, Vers 3 sagt, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Gottes Wort bereitet worden und durch Jesu Wort am Leben gehalten, könnte man sagen. Kolosser 1, 17 auch. Es gibt andere, 1. Korinther 8, 6. Ich werde das nicht detailliert betrachten. Dann heißt es nicht nur von ihm und durch ihn, sondern für ihn. Er ist das Ziel, er ist der Zweck, er ist eigentlich der Sinn der Sache. Er ist der Zweck aller Dinge. Vielleicht kann man sagen, es ist kein Schauspiel und doch stellt Gott alles zu seiner Ehre zur Schau. Er will dich und mich beeindrucken. Er möchte die Engel und die Dämonen beeindrucken. Wir sollen ihm Ehre geben. Er tut es, damit er die Ehre bekommt. Er tut es, damit andere über Gott in Kenntnis gesetzt werden. Dann sehen wir diese Zuschreibung, um was es in der letzten Botschaft gegangen ist. Also hier eine Behauptung, das war von ihm, durch ihn und für ihn. Jetzt eine Beurteilung. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ihm, Gott der Vater, das sieht man in den Versen 29 und 30, sei, also gebührt, soll gegeben werden. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. 1. Chronik 29, 11. Also ihm gebührt, ihm sei die Ehre. Nun, Ehre. Im Alten Testament hat dieses Wort Ehre auch bedeutet Reichtümer. Josef sagte, geht nach Hause, sagt meinem Vater, von meiner Ehre in Ägypten. In der Bibel heißt es, dass die Ehre der Nationen, die Reichtümer der Nationen in Jerusalem hineingetragen sein werden später mal. Aber Ehre ist meistens etwas Immaterielles. Immaterielles. Anerkennung. Und wisst ihr was? Manchen Menschen ist Gold und Geld egal. Solange sie die Anerkennung bekommen. Das ist bei den Menschen ein Problem, aber bei Gott ist es angebracht. Manche Menschen würden ihm gerne ihr Geld geben, solange sie dann weitermachen können, was sie wollen. Und er will das nicht. Er ist nicht käuflich. Er will geehrt werden. Er sucht seine Ehre in deiner Ehre. Gibst du ihm Ehre, ehrst du ihn. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Es ist so, es wird so sein. Und du kannst entweder damit und darin einstimmen oder nicht. Aber das ändert nur deinen Zustand, nicht seinen. Also die Zustimmung, die Bestätigung, ist in diesem einen Wort am Ende Amen. Nun, vielleicht sagst du nicht Amen. Du willst ihn nicht ehren. Du willst nicht, dass er König ist. Oder du sagst ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Okay? Ich hoffe, du sagst Amen. Es ist so. Ich glaube auf Persisch Amin. Oder? Ja, also Amin. Ja, okay. Gut. Dann hast du mindestens ein Wort verstanden, gell? Okay. Da sind wir am Gipfel. Und wir schauen herab und sagen, wow, solche Tiefen. Wir sind von Tiefen der Weisheit und der Erkenntnis und der Gerichte und der Wege Gottes umgeben. Aber der Höhepunkt ist nicht Hurra, ich bin errettet und ich gehe nicht verloren, obwohl das auch stimmt in Römer 8, sondern der Höhepunkt ist Gott, du bist wunderbar und ich bringe dir Ehre. Und Menschen mögen dich vielleicht ungerecht nennen, aber du bist durchaus gut und gerecht. Und das erkenne ich dir an. Herr, danke. Ich komme mir vor wie ein Zwerg, wenn ich versuchen will, diese Berge zu erklimmen, diese Höhen. Ich bin dazu nicht fähig. Aber was ich erkennen kann, ist sagenhaft. Was ich vermitteln kann, ist vielleicht wenig, aber ich hoffe ein wenig von deiner Größe und dass die Menschen, dass wir alle sagen, wie wunderbar, unergründlich, unerforschlich und doch wollen wir dabei bleiben, so viel davon in Kenntnis zu bekommen oder uns in Kenntnis zu setzen, wie nur möglich ist. Ja, Herr, danke, dass du aus der Höhe hinabgekommen bist, um uns zu dir zu holen, um uns Gott nahe zu bringen. Wir sind verblüfft, wir sind erstaunt, wir sind baff. Aber du liebst uns, wie wunderbar. Wir danken dir. O Herr, bitte, die größte Tragödie wäre, wenn jemand diese Liebe, diesen Plan ablehnen würde. Der Plan, ich habe vergessen zu erwähnen, aber den Plan der Erbarmung, was du alles überbrückt hast, damit wir bei dir Erbarmen finden, Herr. Wir danken dir dafür und beten dich an, im Namen Jesu. Amen.